der Podcast allgemein, ist dir nicht sexy genug?
Nee. Ja klar, ich meine, wir arbeiten ja an mehreren.
Es machen mehr Leute Podcasts, ja, als dass Leute Podcasts hören.
Oh Gott, können wir das bitte rausschneiden?
Herzlich willkommen zur Frequenz Nummer 40, eine runde Zahl fast. In der letzten Ausgabe im 2018 haben wir den Blick zurückgeworfen und jetzt gucken wir nach vorn. Oder wie man im deutschen Radio sagen würde, wir blicken in die Glaskugel.
Sagt man das so?
Ich glaube ja.
Aber ja,
bestimmt. Was bringt 2019 für uns und vor allen Dingen auch allgemein so in der Podcast-Welt? Was glauben wir, was wird passieren in diesem Jahr? Mit dabei in dieser lustigen Runde wie immer Christian Conradi.
Hallo.
Und Nicolas Semak.
Hallo.
Und diesmal leider nicht zugeschaltet, weil komplett eingeschneit, Marie Dippold.
Dafür haben wir einen Hund dabei.
Wie immer.
Wie immer,
vielleicht, genau. Sag mal was, Hund.
Off, off.
So, ja, Kinder, inhaltlich, Podcasts, wo geht's denn hin? Also, glaubt ihr, dass es in diesem Jahr irgendwie sowas wie einen Podcast-Hit geben wird in diesem Jahr, wie viele behaupten?
Das ist aber jetzt echt
Was Glaskugel. Ist ein Hit?
Ja, was jetzt ist, oh Gott, in Deutschland, oh, oder generell?
In Deutschland.
Oder?
Ja klar, ich meine, wir arbeiten ja an mehreren. Oh Gott, können wir das bitte rausschneiden?
Also ich glaube, dass die Erwartungen an sowas auf jeden Fall steigen werden, weil einfach mehr Player auf dem Markt sind, auch mehr professionelle und also oder Unternehmen, die halt auch Geld investieren in Inhalte und die wollen natürlich auch, dass sich das auszahlt. Und insofern glaube ich, dass die Erwartungen an Podcasts in diesem Jahr steigen werden, was sowas wie ein Hit angeht, dass Inhalte produziert werden, über die Leute reden, was ja bisher nicht so richtig der Fall war.
Ja.
Ich habe eine andere These.
Okay.
Ich glaube, die heimlichen Hits sind eigentlich die Quassel-Podcasts und wir haben dauernd Podcast-Hits. Also wir haben die ganze Zeit schon Podcast-Hits und die sind halt nur nicht so spektakulär, werden die von den Medien aufgegriffen, weil das halt nicht so, ne, so viel hergibt. Also ich, weißt du, ich glaube...
Aber heißt Hit nicht irgendwie mal ein Podcast, ja,
so eine Explosion und so, bumm, und dann gibt es halt eine Aufmerksamkeit. Ich frage mich halt nur, ob das wirklich auch so ein, ob das ein, also so ein mediales Besprechungsphänomen ist oder ob das wirklich so eine Basis hat in Sachen Hörerschaft. Wenn du überlegst, du hast irgendwie, es kommt ein neuer Podcast raus und der ist dann mal 3 Monate in den iTunes Top 10 oder so, dann klar hören den dann gerade viele und er kriegt viel Aufmerksamkeit, also im Vergleich zu null, ja, aber andere Podcasts, die sozusagen schon lange laufen, die haben halt trotzdem eine viel größere Hörerschaft.
Ja.
Und deswegen, wenn man so, also nur ganz kurz noch, wenn du so diese erzählerischen Sachen oder diese aufwendig produzierten Sachen hast, dann haben die, glaube ich, im Schnitt trotzdem immer viel weniger Hörer als diese ganzen Sachen, die schon lange sozusagen existieren.
Aber ich meine mit Hit eigentlich auch eher sowas wie so ein popkulturelles Phänomen oder so, also irgendwie was, wo halt mal...
Sowas wie Serial, meinst du?
Sag's das, doch. Ich wollte es nicht sagen, aber das war auf jeden Fall ja mal, da ist es, war es so, dass plötzlich irgendwie eine breite gesellschaftliche Menge über diesen Podcast gesprochen hat und dann ist diese Musik ist auch irgendwie so ein bisschen in das popkulturelle Gedächtnis gegangen und dann wurde Serial irgendwie verarscht bei Saturday Night Live und sowas, also das ist wirklich mal so ein Schritt aus dieser sehr, ja, sehr großen Blase, aber es ist ja nun mal irgendwie noch eine Blase, einfach rausgeht und irgendwie mal so auch die Mutter plötzlich davon mitbekommt, dass es sowas irgendwie gibt. Mhm. Sowas, also wird sowas mal passieren.
In Deutschland.
Ja.
Ja gut, in Deutschland.
Also ich meine, das Potenzial ist zumindest da, also was jetzt so Satire und sowas angeht, gibt es ja schon jetzt Potenzial. Wir haben gerade irgendwie eine Podcasterin, die im Dschungelcamp ist. Wir haben große Politik, wie sagt man, VIPs, die jetzt Podcast mit machen.
Christian Lindner,
ja. Also ich meine, allein das wäre ja schon Vorlage genug, um das satirisch zu verwursten und dem Medium Podcast auch in der Hinsicht eine andere Aufmerksamkeit zu schenken. Aber ob das irgendwie zurückstrahlt auf das Podcast-Umfeld, wage ich eher zu bezweifeln, um ehrlich zu sein. Also wer sollte das auch machen? Klar, es kann sein, dass irgendwann extra dreimal irgendwie was Lustiges über Podcasts...
Nee, ich meine auch nicht, dass das passieren soll. Das war für mich jetzt nur
ein
Hinweis darauf, dass Serial irgendwie...
Genau, ne, also eine popkulturelle Verwertung dieses Phänomens. Ja. So. Und ich meine, das kann schon sein, aber irgendwie bin ich da skeptisch, dass das sexy genug ist für so die großen...
Der Podcast allgemein, ist dir nicht sexy genug?
Nee, also ich meine jetzt das Material, um es zum Beispiel popkulturell zu verwerten, ist halt irgendwie noch nicht sexy genug. Ja. Also im Sinne attraktiv genug.
Niklas muss jetzt mal gerade hier den Hund zur Raison. Den
Teppich raus.
Ja. Was haben wir hier nur gemacht? Wir hätten uns das
vorher. Mit dem Teppich.
Mit dem Hund.
Also ich glaube halt, ich habe es jetzt eigentlich eher so verstanden, du meinst ja, ob irgendwas so groß wird, dass es aus der Podcast-Welt heraussticht und in die komplette Popkulturlandschaft übertritt und jeder es kennt irgendwie so. Das ist ja bei Serial so passiert und sowas passiert ja wahrscheinlich immer durch irgendeine neue Herangehensweise an die Behandlung eines Mediums oder Formats oder so, wenn man eher eines Mediums, also wenn man sagt, okay, also entweder so total innovativ, ja, und das war Serial ja irgendwie so. Also in Bezug im Bereich Podcast. Und da würde ich sagen, also im deutschsprachigen Raum passiert es bestimmt nicht. Also für Deutschland kann ich mir jetzt irgendwie gerade noch nicht vorstellen oder kann ich mir generell, das ist ja, wenn du es mit den anderen Medien vergleichst, auch so. Ich meine, wann gab es das letzte Mal so eine deutsche Fernsehserie, wo die so richtig durchgeballert ist, ne? Okay, man kann jetzt so Bad Banks oder Babylon Berlin so. Okay, ja. Aber das sind natürlich auch Riesenbudgets und so. Und das sehe ich halt irgendwie noch nicht so für. Also wenn, glaube ich, käme sowas aus dem Öffentlich-Rechtlichen, aber die sind dann vielleicht ein bisschen zu langweilig manchmal auch. Mhm. Oder also auch eher forciert zu langweilig, so von oben forciert, um sowas zu machen. Und aber ich kann mir absolut vorstellen, dass das aus dem englischsprachigen Bereich, dass halt wieder irgendwas kommt, was so formatsmäßig irgendwie so eine Innovation
ist. Der Radiotatort, ja. Der wird jetzt quasi, kriegt jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr Budget, auch in Kooperation mit dem SRF. Mhm. Und in dem Rahmen gab es auch erstmalig Zahlen, die genannt wurden. Und zwar ist wohl jede Folge wird 600.000 Mal runtergeladen vom Radiotatort.
Ja.
Oder 600.000 Abrufe.
Diese Metriken.
Ja. Aber ich meine, das ist, wenn man so will, schon ein Erfolg. Ne? Also das ist ja nicht nichts, 600.000 für ein Audio-Format. So. Und das ist ja, man kann geschmäcklerisch halten davon, was man will, aber es ist hochqualitativer Inhalt. Mhm. So.
Und eine starke Marke, die irgendwie auf anderen Plattformen natürlich noch viel größer und bekannter ist.
Und was hat eine normale Tatortfolge für Einschaltquoten im Fernsehen? 8 Millionen?
Hohe wahrscheinlich, ne?
Ich habe irgendwann gelesen,
dass es voll runtergeht gerade. Aber ich glaube eher, dass es so sein wird, dass sich halt jetzt erstmal was so festsetzt, dass man merkt, okay, Podcasts sind halt so im Alltag vieler Leute angekommen und die wollen jetzt die Sachen hören, die man da halt so hört. Also ich glaube, ich meine, das ist alles jetzt so ein bisschen.
Aber es ist ja im Alltag
sehr.
Es ist von einigen im Alltag angekommen, aber es ist ja von ganz vielen noch nicht im Alltag angekommen. Und wird sich das denn ändern in diesem Jahr, dass es noch bei viel mehr Leuten im Alltag ankommt?
Da bin ich von überzeugt. Und einfach aber auch schon allein deshalb, weil noch mehr Leute Podcasts machen werden. Also ich glaube, dieses Gefühl, was wir 2018 hatten, dass
noch mehr.
Ja, dass da so viele Leute, die noch nie einen Podcast gemacht haben.
Es machen mehr Leute Podcasts, als dass Leute Podcasts hören.
Na, das glaube ich nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die Nischen, die zum Beispiel bei YouTube existieren und bei Instagram, da, wo schon eine Reichweite da ist und Leute, die diese Art von Inhalte sich täglich irgendwie antun, dass die jetzt auch noch einen Podcast-Kanal bekommen und dadurch mehr Leute Podcast hören und vielleicht dann dadurch vielleicht auch noch andere Inhalte entdecken. Aber ich glaube, das wird 2019 noch viel mehr werden.
Ich glaube ja, und ich finde ja, eine der wichtigsten Sachen, die 2018 passiert sind im Podcast-Bereich, und das ist aber leider nicht auch eine der schönsten Sachen, die im Podcast-Bereich passiert sind, aber am wichtigsten ist ja dieser Christian Lindner-Podcast, ne? Weil der ist das erste Mal so jemand, der so eine Art, ich will ihn fast schon Influencer nennen, angefangen hat, irgendwie so einen Podcast zu machen. Ich glaube, das zieht ganz viele in die Podcast-Welt. Ich finde es halt leider nicht geil, dass er einen Podcast macht, aber es glaube ich, das ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig das eigentlich ist für die Podcast-Welt.
Ja, kann schon sein. Also ich glaube auch vor allen Dingen aus politischer Sicht werden sich jetzt noch mehr Politiker vielleicht gezwungen fühlen, auch einen Podcast machen zu wollen, zu müssen, wie auch immer, weil er jetzt eigentlich diesen Kanal oder dieses Medium aus der Sicht komplett allein bespielt. Ja.
Noch nicht mal aus der Politikerwelt, sondern auch so aus der Promi-Welt, weil man kann ihn ja auch so einfach als Promi sehen, der einen Podcast macht. Und da ist eh die Frage, ob dann auch noch mehr so Influencer, so richtige Influencer, ne, auch irgendwie noch mehr Podcasts machen.
Also in den USA passiert das ja schon. Also da sind so alle großen YouTuber haben jetzt auch in den letzten Monaten angefangen, Podcasts zu machen. Also ich glaube, über Casey Neistat hatte ich schon mal vor einer Weile gesprochen. Der macht das ja jetzt schon ein paar Monate mit seiner Frau zusammen, so ein ja, im besten Fall könnte man es vielleicht bezeichnen als so Paartherapie-Podcast. Und jetzt gibt es halt auch Logan Paul, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der war Anfang letzten Jahres auch weltweit in den Nachrichten, weil er so einen Skandal hatte. Der hatte damals irgendwie in Japan einen Mann gefilmt, der sich selbst umgebracht hatte. Im Wald hat er irgendwie diese Leiche gefunden und hatte da die Kamera drauf gehalten und das so ausgeschlachtet halt. Und dann gab es einen riesen Skandal um ihn und er hat sich dann auch irgendwie entschuldigt und bla 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 bla. Der hat jetzt auf jeden Fall auch einen Podcast und das ist so klassisch Jungs-Laber-Podcast, total oberflächlicher Scheiß eigentlich, aber super erfolgreich, weil er halt ein Millionenpublikum aus YouTube mitbringt und eigentlich ist das auch kein klassischer Podcast, weil das ist ein YouTube-Kanal. Leute sitzen halt in einem Radiostudio im besten Fall und da ist eine Kamera und die nehmen sich dabei auf, wie sie halt rumlabern und mit Leuten quatschen und das geht dann halt als Podcast raus. Mhm. Aber ich würde mal fast behaupten, das haben mittlerweile mehr Leute bei YouTube abonniert als Podcast. Genaue Zahlen gibt es ja nicht. Aber ich glaube, diese Phänomene, die werden auch noch größer werden. Dass zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt euch Marcus Brownlee was? Das ist ein sehr populärer YouTuber, der so über Technikthemen einen Kanal hat. Also Smartphones und Autos und alles Mögliche. Und der sagt jetzt zum Jahresende, hat er zum Beispiel auch gesagt und seine Community bei YouTube so gefragt, hier, ich habe vor, einen Podcast zu machen. Ich will aber nicht einfach nur mich hier hinsetzen und vor mich herreden, sondern ich will irgendwie ein Konzept entwickeln und das irgendwie vernünftig machen. Aber das wird auf jeden Fall, will ich dieses, also 2019, auch einen Podcast machen. Und das hört man und merkt man immer mehr, dass diese YouTuber mit großen Reichweiten, dass die jetzt auch definitiv in den Podcast-Markt einsteigen werden. Einfach, weil er jetzt so groß ist und sich auch monetarisieren lässt. Das ist, glaube ich, so der einzige Grund gewesen, warum sich noch so viele YouTuber haben zurückhalten lassen.
Mhm. Ich habe mal eine Frage. Ja, die klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber interessiert euch das eigentlich? Also interessiert euch, ob jetzt die halbe Welt Podcasts macht? Also was ich damit sagen will, ist, ich finde, also das ist natürlich jetzt einfach so, also wir diskutieren eigentlich immer noch Podcasts wie sowas, wie als wäre das so eine Welt, aber man würde doch eigentlich gar nicht so drüber diskutieren, ob über eine Welt, wenn jetzt zum Beispiel einer irgendwie sein Computerspielen aufnimmt und es auf YouTube stellt oder dort Kurzfilme oder Dokumentationen macht ein anderer. Wisst ihr, was ich sagen will? Also irgendwie ist es doch jetzt mittlerweile so, dass zumindest ich das Gefühl habe, ohne, das ist gar nicht elitär gemeint, sondern einfach ganz sachlich, dass ich noch lange nicht automatisch mit irgendjemand was zu tun habe, auch beruflich oder metiermäßig, nur weil der irgendein Audio als Podcast vertreibt. Wisst ihr, was ich meine? Ich will es mal so ausdrücken. Mhm. Also das ist was ich verstehe schon, dass man über generell diesen Zugang zum Audio und zu der Distribution und wie erreicht es die Leute natürlich diskutieren kann. Klar, so, weil YouTube ist verstanden und Podcast ist halt eine andere Form der Distribution. Das ist so ein Punkt. Aber inhaltlich kann man das ja nicht mehr miteinander vermengen und ich das ist auch was mich so ein bisschen so langsam im Alltag jetzt in diesem letzten Jahr irgendwie auch so ein bisschen genervt hat, dass ich gemerkt habe, so okay, irgendwie ist dieser Begriff, der wird immer inhaltsleerer, so, ne? Es gibt einen Podcast, so, okay, ja, aber das ist nicht mein Ding oder ich interessiere mich auch nicht für alles, was da passiert. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, leider hast du aber mit den Leuten zu tun, weil sie dasselbe Medium benutzen, ne? Das ist so ein bisschen der Punkt.
Naja, aber du also, hast doch auch nicht als Deutschlandradio-Feature-Autor was mit Dudelfunkern zu tun.
Naja, ja doch, weil du auch in direkter Konkurrenz stehst, in dieser Mediennutzung, weil halt du im Grunde denselben Kanal bespielst. So. Und ich finde das ja auch irgendwie nicht cool. Aber die Frage ist, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, was man selber macht, muss man sich ja auch so ein bisschen abgrenzen zu denen, die dasselbe Medium irgendwie bespielen, oder? Und man schaut so, was passiert rechts und links. Und dann stellt sich ja jetzt die Frage so, okay, wenn wir jetzt hier mal so schauen wollen, was in diesem Jahr so passiert, dürften wir also sozusagen nicht die Frage stellen, was passiert im Podcast-Bereich, sondern was passiert, keine Ahnung, im, sag's mir, also was.
Ja, aber genau darum geht's ja. Also das sozusagen zu irgendwie mal zu überdenken, so, was ist denn überhaupt der Bereich, wo der einem interessiert oder so, was passiert denn da? Ja, weil man kann auf der anderen Seite natürlich auch sagen, okay, wir machen hier auch irgendwie Quassel-Podcasts, wir machen auch Interviews, wir machen erzählerische Sachen im weitesten Sinne. Aber also im Radio ist das schon so klar definiert. So, es gibt, weißt du, so, du sagst nur einen.
Ich glaube, ich weiß, wo der Unterschied ist. Also für mich zumindest. Also diese ganzen YouTube, nicht alle, aber viele YouTube-Inhalte, die jetzt, ob sie jetzt auch als Podcast rauskommen oder nicht, und auch schon viele, in Anführungszeichen, Laber-Podcasts, die schon existieren, die definieren sich ja eigentlich eher so, es ist Zeit, die gefüllt wird. Und man kann als Hörer Teil dieser Zeit werden, die Leute da miteinander verbringen. Die haben aber nicht in erster Linie den Anspruch, wirkliche Inhalte über den Kanal Audio zu transportieren. Zum Beispiel jetzt redaktionelle Inhalte, wie man sie vielleicht mit einem journalistischen Anspruch hat oder aus einem erzählerischen, dramaturgischen, literarischen Anspruch heraus, sondern die füllen einfach einen Container mit Content. So. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, wie wir es sehen oder auch wie ich es sehe. Also für mich ist halt Audio und Podcast jetzt speziell in dem Sinne ein Behälter, den ich füllen kann mit Inhalt, den ich mir vorher genau überlege. Ich sage jetzt nicht einfach nur, ich fülle den mit Zeit. Und das ist ja eigentlich das, was die vielen Laber-Podcasts sind. Da wird halt irgendwie viel erzählt und der Benefit für den Hörer ist, dabei sein zu dürfen, während diese Leute quasi Zeit miteinander verbringen und sich irgendwie austauschen. Man ist so Teil deren Lebens. Mhm. Das hat auch fast schon bei ganz vielen Formaten so einen Reality-Anspruch. Ich meine, da ist ja auch eigentlich, sind die Mikrodilettanten da so ein bisschen so ein Beispiel für. Da rätseln wir immer wieder darüber, warum hören das Leute eigentlich? Und wenn ich das höre, ist für mich der Grund, das zu hören, auch, da ist eine Grundsympathie für euch drei Leute, die da miteinander reden. Und es fühlt sich für mich so an, als würde ich mit am Tisch sitzen, ich könnte euch dabei zuhören, wie ihr Zeit zusammen verbringt. Das hat auch so einen gewissen Reality-Charakter. Und das ist der Benefit für mich, das zu hören. Aber andere Inhalte, wie zum Beispiel die Elementarfragen, höre ich halt, weil mich das Thema interessiert, weil mich die Geschichte interessiert, was auch immer. Und das sind ja völlig unterschiedliche Herangehensweisen da, also wie man sozusagen diesen Kanal mit Inhalten befüllen kann. Und was wir halt gerade beobachten in dem Mainstream-Podcast-Bereich ist eher, meine Wahrnehmung zumindest, dass eben dieses Befüllen mit, also einfach nur so Zeit auslagern in Audioaufnahmen, dass das irgendwie viel mehr zunimmt. Also so ist meine Wahrnehmung.
Ja, ich meine, natürlich gibt's diese Laber-Podcasts, diese klassischen. Ich würde bei den Mikrodilettanten, finde ich, nochmal ein Phänomen, aber das ist jetzt vielleicht, geht vielleicht irgendwie zu weit, dass sich sowas auch verwandeln kann in ein Format, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass man mit uns realistisch, wie wir wirklich sind, mit am Tisch sitzt. Also, so, ne, also von, ich glaube schon, dass wir da ein Programm abspielen mittlerweile, aber das hat sich eher so automatisiert. Aber ich glaube, dass, da ziehst du halt so eine Linie, okay, es gibt die, wo er sich einfach unterhalten wird und der ganze Rest, ich finde, das ist immer noch das ist immer noch zu wenig. Ich finde, es fächert sich halt irgendwie noch viel weiter auf. Und
klar.
Also das, was ich meinen will, es geht mir ja nur darum, so worauf ist eigentlich meine Aufmerksamkeit und ich, oder was interessiert mich überhaupt? Und ich merke halt, dass es mich langsam anfängt anzustrengen, mich immer aus irgendeinem Grund mit der gesamten Podcast-Landschaft auseinandersetzen zu müssen, weil das will ich überhaupt nicht. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ne? Also es ist genauso wie ein Autor vielleicht nicht sich mit allen Büchern, die veröffentlicht werden, auseinander oder mit jeglicher Form der Literatur. Und genauso ist es bei Podcasts auch. Und natürlich sind wir hier irgendwie auch, machen wir hier ein Unternehmen und da musst du natürlich irgendwie den Markt beobachten, das ist natürlich klar so, ne? Also, oder beziehungsweise solltest du daran interessiert sein, was sich da entwickelt. Und da ist natürlich so, dass auch das Deutschlandradio gucken muss, welches Verhältnis hat denn die Hörerschaft des Deutschlandradios zum Dudelfunk oder was auch immer so, ne? Das ist klar irgendwie. Aber trotzdem finde ich, dass die beobachtenden Medien oder die besprechenden Medien halt natürlich noch total am Anfang irgendwie sind und das alles so in einen Topf werfen. Und man merkt, dass man da irgendwie so in der Diskussion mit reingezogen wird, ja, auch auf öffentlichen Veranstaltungen, wenn man auf dem Podium sitzt oder was auch immer, dann wird immer über Podcasts geredet. Und ich merke halt so, dass das so langsam mich auch daran hindert, manchmal mich darauf zu konzentrieren, was wir eigentlich machen wollen. So, wisst ihr, was ich meine? Also, dass ich ganz viel auch einfach mal wegschieben muss, weil es einfach mit dem, was wir hier vorhaben, vielleicht gar nichts zu tun hat. Also wenn ihr versteht, was ich meine.
Trotzdem gucken wir uns ja die
iTunes. Wenn du nach einem Hit fragst, dann denkst du ja nicht an den nächsten Laber-Podcast. Und deswegen habe ich ja so gesagt, Oder? Also dann
das frage ich mich. Also ich sage jetzt nicht, wie der aussehen soll, wie ich ihn gern hätte. Ich frage mich, wie der Hit aussehen könnte. Und das kann schon auch ein Laber-Podcast. Das kann auch irgendwie das Dschungelcamp als Podcast sein oder so. Das ist ja jetzt nicht, dass ich das dann gut finde. Aber ich meine, könnte sowas ein Hit sein? Müsste der so zum Beispiel aussehen?
Also dir geht es darum, ob irgendein Podcast so nochmal die Schwelle der Bekanntschaft der Bekanntheit von Podcasts irgendwie nochmal erweitert.
Ja.
Ja, ich finde ehrlich gesagt, das sind halt so Sachen dann wie diese Böhmermann-Nummer und so, ne? Und ich glaube, das zieht meistens weniger über eine neue Form des Formats, sondern eher, ob irgendein Promi sowas halt macht. Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand mit Podcast anfängt, der nochmal so eine neue Zuhörerschaft in das Medium reinzieht, weil die bisher keinen Podcast gehört haben und er diesem Medium bisher fern war, dann passiert sowas schrittweise, glaube ich.
Also, das meinte ich auch mit dem Christian Lindner-Beispiel.
Ja, genau.
Was halt leider, genau.
Ja, aber das ist ja einfach nur PR. Ich meine, das ist ja auch die Frage, ob das irgendjemand interessiert wirklich.
Also, ja. Ja, aber ich meine, dass sich in diesem Jahr noch viel ändern wird und noch der Markt größer werden wird, sagen ja irgendwie viele, ne? Also wir hatten jetzt auch neulich drüber gesprochen, es gab ja diese Reuters Institute Predictions. Also das Reuters Institute ist, glaube ich, angedockt an der Oxford-Universität. Und das ist so ein Forschungsinstitut für Journalismus und da werden immer so am Jahresende mehr oder weniger wissenschaftlich nicht, aber auf jeden Fall werden da so Umfragen gemacht unter so 200 CEOs, also Firmenchefs und anderen gut vernetzten Medien- und Journalismusleuten, und das wurde dieses Jahr auch wieder gemacht und da kam zum Beispiel raus, dass ein Großteil dieser in Anführungszeichen digitalen Entscheider sagen, dass Podcast in diesem Jahr, im Jahr 2019 zunehmen wird, dass immer mehr Unternehmen auch eben investieren in diesen Audiobereich. Was das jetzt konkret bedeuten wird, vielleicht auch auf Deutschland bezogen, kann man natürlich jetzt so nicht sagen, aber ich finde, das sagt schon auch nochmal was, wenn international befragte Entscheider in solchen Umfragen sagen, ja, ich sehe, das ist ein Thema, unter anderem auch deshalb, weil überhaupt diese ganzen Smart Devices und Smart Speaker sich weiter verbreiten und dass ein Wachstum da ist, sehe ich jetzt, dass da mehr Inhalte kommen werden. Und ich glaube einfach, dass noch mehr Podcasts produziert werden in diesem Jahr. Auf professioneller Seite ist, glaube ich, klar. Mhm. Und quantitativ werden natürlich noch viel mehr Podcasts kommen von so, ja, wie gesagt, so diese ganze Instagram-YouTube-Ecke, so diese Influencer-Ecke, das wird auch mehr werden. Aber die Inhalte, was Nikolas vielleicht, worauf er hinaus wollte, die uns eher interessieren, also vielleicht so journalistisch, dokumentarisch, erzählerisch, vielleicht auch fiktional, das wird natürlich sich jetzt eher in Grenzen halten. Mhm. Da werden natürlich auch neue Sachen kommen, sind wir auch, glaube ich, alle uns klar drüber, aber das wird nicht ansatzweise in so einem Volumen passieren wie alles andere.
Das ist ja eigentlich auch nochmal ganz interessant, weil da können wir ja nochmal drauf zurückkommen, weil du eben gesagt hast, man entscheidet sich dafür, welches Gefäß man befüllt. Also wenn wir uns jetzt mal als eine Firma positionieren, die eigentlich, wir machen noch zum Beispiel dieses Format, aber eigentlich gerne erzählerische Sachen machen wollen, dokumentarisch, vielleicht fiktional, könnte man ja auch das Ganze weiterdenken und sagen, wir legen uns gar nicht fest auf ein Gefäß, ne, sondern wir entwickeln, also irgendwie Gimlet hat jetzt, ja, es gab einen New York Times Artikel, wo von Gimlet gesagt wurde, eigentlich sind wir eine Intellectual Property Firma so, und Gimlet verdient mittlerweile Geld mit Fernseh- und Filmrechten so, also das heißt, die denken sich Stories aus oder denken sich gute Geschichten aus und machen dann Podcasts nur noch so als Proof of Concept. Ist ja auch ein Weg. Also entwickeln sich vielleicht jetzt Firmen wie Gimlet oder vielleicht sogar Firmen wie wir in so eine Richtung. Ich meine, die Frage stellt sich ja auch.
Also es ist ganz interessant, wenn man das auf Deutschland bezieht, da waren ja, also da gibt es ja sehr, also zumindest fällt mir jetzt nichts ein, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eigentlich sind ja viele Podcasts eher Zweitverwertung von schon bestehenden Stories. Also da ist es ja eher nicht der Fall. Na, obwohl, der Anhalter.
Alles andere wäre fiktional.
Anhalter fällt mir gerade ein. Also, ja. Vom WDR, weil der gerade wiederholt wird. Ja. Das ist eine originäre Podcast-Geschichte. Da könnte man jetzt überlegen, ja, macht man da vielleicht eine Fernsehdoku draus? Mhm. Oder das wurde ja, glaube ich, auch so Pageflow-mäßig als so ein bisschen visuell online begleitet. Aber
Ja, man könnte es auch fiktionalisieren.
Man könnte es auch fiktionalisieren, genau. Aber jetzt weiß ich hier, diese Sternengeschichte da, Faking Hitler, das ist ja eine uralte Story, die jetzt quasi nochmal neu erzählt wird für den Podcast. Aber da ist ja nichts Neues dabei. Also es ist ja schon lange, lange vorbei. Also mir fällt jetzt spontan wirklich nichts ein, was ich groß eignen würde, um diese These zu untermauern, dass wir sowas in Deutschland auch erleben können, dass originäre Podcast-Inhalte zweitverwertet werden für andere Medien oder dass sowas wie ein Podcast so eine Schmiede sein kann für Inhalte, die man dann andersweitig aufbereitet. So dieser Proof of Concept, den du gerade beschrieben hast, wie ja bei Gimlet passiert ist. Obwohl ja aber auch irgendwie jetzt, was hat sich denn da bisher durchgesetzt? Also ich meine, eins ist gescheitert, Startup ist komplett gebombt. Also die Fernsehadaption.
Ja gut, sie haben es ja erstmal verkauft. So, also ich meine, erstmal war es für sie dann schon ein Erfolg.
Homeland wiederum. Homeland,
genau.
Nee, Homecoming.
Nicht
Homeland,
Homecoming war ein Riesenerfolg jetzt.
Homeland offenbar. Laufen Gimlet oder was?
Ich glaube ja.
Obwohl das auch wiederum, ich meine, das wird so dargestellt, ne? In allen Artikeln, die man lesen kann, auch in dem Rückblick 2018, da wurde Homecoming immer als Erfolg verkauft bei Amazon. Aber wie viele Abrufe das da genau gab, wie erfolgreich das wirklich war, weiß niemand, weil Amazon da keine Zahlen öffentlich macht.
Aber also Gimlet hat definitiv Geld dafür bekommen, so das ist ja der Punkt, ne? Also Gimlet interessiert dann hinterher nicht die Abrufzahlen bei Amazon. Ich glaube, wenn man es irgendwie zusammenträgt, es gab da so ein paar Artikel irgendwie in amerikanischen Zeitungen drüber, dann sind das schon bis zu 8 oder 10 Produktionen, die jetzt gerade auf Podcast basieren. So irgendwie, ich glaube, da ist schon irgendwie so ein gewisser Markt. Und wahrscheinlich muss man dann, wenn man eine Idee entwirft, das von Anfang an schon mitdenken, dass es lizenziert wird auf einem anderen Medium als nur dem Podcast. Das wollte ich auch gerade eigentlich nur ergänzen, nochmal dazu sagen, dass man sich natürlich überlegen kann, wenn man sich jetzt abgrenzt von diesem ganzen Laber, Podcast, Coaching, Kram und so und sagt, wir machen hier irgendwie anspruchsvolle Sachen, ist das natürlich, so könnte man es weiterdenken.
Ja. Halt, ne? Das Einzige, was in Deutschland in dem Bereich vergleichbar wäre, ist vielleicht tatsächlich diese, hier, wie heißt der, Besser als Sex Podcast und die jetzt im Dschungelcamp ist, dass quasi der Podcast dient als Aufbau eines Celebrities, der dann quasi in anderen Medienformen noch populärer wird und darauf aufbaut, auf diesen Fame, den man sich als Podcast erarbeitet hat.
Und in einem Cameo-Auftritt bei Dogs of Berlin.
Ja. Aber ehrlich gesagt, das finde ich ja eher eine traurige Entwicklung. Also wenn man jetzt sagt, man würde jetzt, also wenn Gimlet sowas sagt, ist das ja auch eine gewisse Weise irgendwie eine Resignation. Also wenn man sagt, okay, das lohnt sich eigentlich nicht nur für das Audio allein und für diesen Bereich, sondern es muss daraus eine Fernsehserie entstehen, dann hat man ja gesagt, okay, das reicht nicht, um sowas aufzuziehen. Und ich glaube auch, dass das so Firmen wie Gimlet wahrscheinlich ein bisschen realisiert haben in den letzten 1-2 Jahren, dass das nicht ausreicht. Ja, also dass sich das eigentlich nicht lohnt.
Zumindest nicht
das Risiko,
Größe.
Ja, das Potenzial ist natürlich da, dass du irgendwie mal einen Hit landest. Ich glaube aber, wenn man mal genau guckt, warum Serial ein Hit geworden ist, der sich wahrscheinlich rentiert hat, ist, glaube ich, nicht dadurch, dass das irgendwie so wahnsinnig opulent oder was auch immer ist, sondern dass es einfach eine gute Geschichte, eine gute Erzählerin war, Punkt. Ja. Und die Ästhetisierung ist clever gemacht, aber ist jetzt irgendwie kein Geniestreich, würde ich mal sagen. Ja, es auch wundert mich, dass alle ständig diese Musik imitieren in ihren True Crime. So, es nervt ja auch ein bisschen, aber weil dadurch ist es noch nichts Gutes. Ja. Aber auf jeden Fall, was ich meine, ist, glaube ich, dass das Risiko, sowas Aufwendiges zu machen, was schon hörspielartig ist, das ist halt einfach im Privatwirtschaftlichen ein ganz fettes Risiko, was sich höchstwahrscheinlich nicht lohnen wird. Ja, also weil wo kriegst du das Geld her, ne? Um sowas Großes zu machen? Da musst du halt querfinanzieren, die Werbepreise schwierig, ja, der Werbemarkt ist schwierig.
Gut, aber ich meine, es werden auch Bücher geschrieben, es werden Hörbücher gemacht. Ja,
damit
verdient
auch keiner mehr Geld.
Naja, aber trotzdem gibt es da ja für offenbar einen Markt, sonst würden keine Bücher mehr veröffentlicht werden. Und der große Aufwand für eine gute Story ist ja einfach mal die Story-Entwicklung.
Ja.
Die Umsetzung in eine Hörspielform ist zwar auch nochmal ein großer Arbeitspunkt, aber das ist, würde ich jetzt mal sagen, dann höchstens also unter der Hälfte dessen, was dann schon mal an Zeit und Geld investiert wird in eine gute Story.
Ein Buch schreibt einer alleine, ne? Und wenn du mal so hörst, wie die Entwicklung und die Produktion von so einem Ding bei Gimlet ablaufen, wie viele Leute da involviert sind, wie viel Schleifen es da gibt, was du für Equipment dafür brauchst, wie viele Räume, also das muss man sich alles mal so ein bisschen klar machen, was da an so, das ist schon ein Unterschied zu einem Buch schreiben, ja, einfach was da an.
Das stimmt natürlich,
ja, klar. Und so, und insofern Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass diese, ich weiß auch gar nicht, ob man halt, also ich finde es schon toll, Sachen, erzählerische Sachen zu entwerfen, zu produzieren und was auch immer, aber ob man sich allein darauf spezialisieren kann, können wird, privatwirtschaftlich bezweifle ich irgendwie ziemlich stark, weil es wird einfach die Quote dessen, für die sich das lohnt, das ist so gering, glaube ich. Und ich meine, wir machen das ja auch aus einem gewissen Grund auch zum Teil hier nicht so krass, sondern machen halt auch ein paar traditionelle Sachen und gucken da einfach, dass das irgendwie qualitativ irgendwie was Cooles ist und dass wir, weil der Audiobereich ja noch viel mehr abdeckt, was genauso schön zum Anhören ist. Bei uns geht es ja eher darum, dass wir Sachen machen, die irgendwie erarbeitet sind, die irgendwie wo Mühe drin steckt, wo wir auch an allen Ecken versuchen, das zu schleifen und selbst an einem Interviewformat, wo wir dann halt einfach nicht irgendwas Rauschiges, also verstehst du, so ganz viele Sachen, kleine Ecken irgendwie feilen und dadurch klingt es irgendwie anders. Und ich glaube, das ist ja der Charakter von 4000 Hertz irgendwie so. Und wenn wir dann auch was Erzählerisches machen können, dann ist das irgendwie toll. Aber das ist, wir merken es ja, was wir da an Mittel bräuchten. Ne? Menschen, Geld, Zeit und wir sind ein kleines Team. Mach das mal nebenher, neben den ganzen anderen Sachen. So. Und natürlich suchen wir da suchen wir ja gerade nach Möglichkeiten. Und das geht ja allen so. Ja, also.
Naja, beziehungsweise, wenn man wiederum so eine Größe erreicht hat wie Gimlet, dann ist man dazu gezwungen.
Die haben die Größe nicht erreicht. Die haben die Größe sich geliehen.
Ja, ja, genau, ja, das so. Meine ich ja. Die sind halt dazu gezwungen, zu gucken, was irgendwie ökonomisch funktioniert.
Ja, die haben gar nicht mal diese Frage. Sie machen jetzt gerade viele Interview-Podcasts, die neuen. Also sie machen gerade Sachen, die gar nicht mehr so diese Richtung sind.
Mit wenig Aufwand trotzdem eine einigermaßen gute Reichweite haben.
Genau. Ja. Und mit Leuten, die in dem Bereich schon Namen haben, ja. Also auch ein bisschen auf Sicherheit gehen. So, also, und ich glaube, dass die auch ganz schön strampeln. So, ne? Also das ist nicht so, dass die da sich alle jetzt hier grau und dauernd die Cocktails auf der Arbeit reinziehen und sagen, ey, es läuft alles so geil, sondern es ist Kampf.
Ja, und sie machen im Übrigen auch Zweitverwertungen, ne? Mittlerweile. Also es gibt jetzt schon mehrere Formate, die auch schon auf anderen Medien liefen und die sie jetzt machen. Genau, also es ist auch alles nicht so eindeutig und das ist auf jeden Fall Kampf, das stimmt. Im Übrigen wird Serial gerade auch von HBO verfilmt.
Die erste Staffel oder was?
Ich weiß nicht genau, worauf basierend, aber auf jeden Fall gibt es eine Doku.
Ja, aber was sollen die denn da verfilmen? Sie machen Serial. Dann,
keine Ahnung.
Es lag ja auch nicht nur an der Story. Du kannst ja diese Story jetzt nicht adaptieren in eine gespielte Fernsehserie. Naja, nennen sie im Zweifel dann noch Serial.
Was glaubt ihr denn? Ich finde ja eine Sache noch interessant, die wir noch besprechen müssen, wenn wir auf 2019 gucken. Was glaubt ihr denn, was sich technisch ändern wird, anpassen wird? Was wird was passieren 2019 auf der technischen Ebene?
Tja, also ich würde sagen, so diese Streaming-Sache wird noch weiter wachsen. Ich glaube, das kann man ja auch irgendwie bei vielen klassischen Podcast-Apps irgendwie sehen, dass zumindest in so einer neuen Version erstmal, mir ist es halt besonders bei Pocket Casts aufgefallen, dass der Download-Button quasi verschwunden war, dass man nur noch einen Play-Button hat und man dann quasi die Folge einfach anhören kann, was ja in erster Linie irgendwie praktisch erscheint für Leute, die noch nicht so Kontakt hatten. Aber man will ja irgendwie einen Podcast auch runterladen und das haben sie dann nach einem neueren Update wieder zurückgeholt, diese Funktion, oder nicht mehr so sehr versteckt, die Download-Funktion. Vielleicht ist das schon mal so ein kleiner Vorgeschmack darauf, dass irgendwie das Podcast mehr vielleicht ein Streaming-Medium wird als klassisches.
Also kein Podcast mehr ist.
Naja, ich meine, die Technik im Hintergrund kann ja dieselbe sein. So, ne? Aber ich glaube, Podcast hat viele Probleme, aber es ist nicht unbedingt die Technik.
Eher inhaltlich,
ja.
Aber glaubt ihr, dass es sich verschieben wird? Also dass Ende des Jahres wir alle Podcasts nur noch über Spotify ausgeben?
Das glaube ich nicht. Radikal.
Ja, das Nein,
glaube ich nicht. Nee, aber ich glaube, das ist ja auch nicht das, was irgendwie innovativ ist. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es irgendwelche technischen Innovationen oder was auch immer gibt. Ich meine, was man schon merkt, ist, dass halt zum Beispiel Equipment-Hersteller jetzt anfangen, Geräte zu bauen, die konkret für Podcasting, auf Podcasting ausgerichtet sind. Vielleicht gibt es dann auch mal irgendwas im Softwarebereich, was sich da noch mehr drum kümmert, weil mittlerweile, also momentan sind ja auch die ganzen DAWs, sind ja jetzt auch nicht explizit für Podcast ausgerechnet, da kann man ja mal Ultraschall erwähnen, die Leute, die da diese Skin für Reaper programmieren, ob sowas nicht vielleicht dann auch nochmal in der richtigen Software, also um es mal despektierlich auszudrücken, also als eigenständige DAW geben wird sozusagen, ja, das kann sowas kann irgendwie passieren. Also ich glaube, es wird halt einfacher werden zu produzieren. Das merke ich ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel Leute berät oder Leute fragt, wie kann man das machen? Das hat sich auch vereinfacht. Ne? Was man, mittlerweile kann man das in 5 Minuten erklären. Vor 3 Jahren war es noch so, ja, sie muss vielleicht das probieren oder wie auch immer. Mhm. So ist es sehr einfacher. Also was ich irgendwie spannend fände, wenn im Softwarebereich vielleicht in den Clients sich Funktionen einbauen, die irgendwie in Sachen Interaktion mit dem Medium nochmal irgendwas reinbringen. Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Es gibt ja momentan die, also Interaktion ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt über Kapitelmarken oder so, aber dass man in irgendeiner Form noch mehr steuern kann, wie und was man wo wie hört. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht für dieses Jahr noch zu früh, aber dass in dem Bereich irgendwas passieren kann, dass man nicht nur linear produziert. Das klingt jetzt ein bisschen, schräg vielleicht. Ja, also so Funktionen, genau. Also das kann auch eine Möglichkeit sein. Also dass man sozusagen diese Software noch ein bisschen aufbohrt. Mhm. Dass da noch Funktionen gefunden werden, die vielleicht noch spannend sein können. Ich lasse jetzt mal bewusst ein bisschen nebulös.
Ich bin da aber trotzdem skeptisch, weil das ist irgendwie, das ist alles Spielerei.
Ja, ja.
Das hat sich im Video, im Fernsehen, selbst im Streaming-Bereich, auch im On-Demand-Bereich auch nie durchgesetzt. Ja, ja. Also es ist immer, dann gibt es halt mal so Pilotprojekte von irgendwelchen pseudo-innovativen Formaten, die dann mal so spielerisch ausprobiert werden von Machern und wo man sich kreativ ausgeeken kann. Aber das ist nichts, was
den... Und es ist vor allen Dingen wieder auch für die Nerd-Hörer. Ne? Also es wird auch wieder nicht dafür sorgen, dass mehr Leute Podcasts hören.
Ich meine, Podcast ist halt ein sehr simples Medium. Ich abonniere was, ich lade es runter und ich höre
aber
es.
Aber genau das wird ja gesagt, ist es halt nicht.
Nee, aber viele. Ich meine, da muss halt die Technik mehr hin.
Ja.
Also rein vom, wie es produziert wird, was es letztendlich ist, es ist was zum Anhören. Und so einfach wie ein Podcast letztendlich, es ist eine Audiodatei, die irgendwo rumliegt. Ich muss die so einfach wie möglich abspielen können. Und da muss die Technik hin. Und ich will doch auch als Hörer, oder ich lege jetzt einfach mal dem Durchschnittshörer was in den Mund, aber ich würde mal behaupten, dass doch man eigentlich doch auch nur das will. Man will was hören. Man will seine Zeit, man hat eine Stunde Zeit und man will gerne in dieser Zeit, weil man gerade nichts anderes machen kann, was Spannendes hören oder was Unterhaltsames.
Das ist ja auch der Grund, weshalb...
Und das will ich schnell tun können.
Weshalb, er hat was gesagt.
Mhm. Und
ich glaube, wir kriegen Besuch.
Jemand,
ins Büro. Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb die Sachen so zu Spotify wandern werden. Weil wir kennen Netflix, ne? Und letzten Endes funktionieren diese Clients. Sorry, er tobt.
Ich weiß gar nicht, inwiefern man das auf der Aufnahme hört, den Hund. Aber
ja, man weiß es nicht. Also er bellt auf jeden Fall gerade. Er wird jetzt langsam pubertär. Auf jeden Fall... Also man wird das halt einfach genau, die Leute wollen genau die gleiche einfache Bedienung haben. Und wir finden, das hat diese Clients, diese klassischen Podcast-Clients, die haben irgendwie so viele Vorteile für uns, weil man da auch so viel einstellen kann. Ja, Auto-Download oder nicht, oder will ich streamen oder welche sollen in welche Liste rein und so. Das will ein normaler Mensch irgendwie kaum, ja. Und deswegen sind so Sachen wie Spotify halt so vielversprechend für, um den Markt zu erweitern. Ne? Das ist einfach so. Und, also,
ganz ehrlich, ich sage Leuten auch, wenn ich weiß, die haben nicht so den Zugang irgendwie zu, ich lade mir eine neue App und so runter, sage ich Leuten auch, wenn du uns hören willst, geh.
Suche Spotify nach 4000 Hertz. Ja. Fertig.
Ja.
Ja.
Tja, ist halt leider so.
Ja. It is so.
Leider in Anführungszeichen. Ja. Ach, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, genau. Wollen wir noch ein bisschen auf uns gucken, 2019?
Ich gucke die ganze Zeit nur auf uns. Das liegt in meinem Wesen.
Das stimmt.
Können wir bitte nochmal schneiden?
Na klar, natürlich. Ja, also ich meine, wir können jetzt allgemein über Podcast reden, aber es ist ja auch schön, mal irgendwie zu überlegen, hallo Hund, was wir glauben, wie wir uns verändern in diesem Jahr, was wird bei uns passieren.
Du musst ins Mikro sprechen, sonst
aber ich habe auch den Hund hier gerade auf dem Bein, da ist nicht so einfach.
Es wird immer herausfordernder hier mit dem Hund.
Ja. Oh, warme Zunge.
Ja, also die, was auf uns das alles, ja, ich meine, deshalb treffen wir uns ja nächste Woche, das haben wir schon, glaube ich, in der letzten Folge mal erwähnt, dass wir uns eine Woche lang oder ein paar Tage lang zurückziehen und uns zu viert genau besprechen, was wir in diesem Jahr, also sagen wir mal so, wir haben sehr viele Ideen und Konzepte und wir werden entscheiden, welche davon wir auch realisieren wollen. Das ist so ein bisschen so der Hauptgrund, uns mal länger zusammenzusetzen. Aber ich glaube, also was ich für mich sagen kann, ist, wir brauchen definitiv was Neues. Also es muss was Neues kommen.
Mehr und Neues.
Mehr und
also man kann ja, das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir halt sozusagen im letzten Jahr so ein bisschen sehr auf der 4000 Hertz Studio-Ecke geritten sind, also die Auftragsproduktion sehr in den Fokus genommen haben. Das hat natürlich finanzielle Gründe, weil es aber auch sehr viel Anfragen gab und so. Und darunter hat,
glaube ich, nicht weniger werden dieses Jahr.
Nee, nee. Und deswegen haben wir ja gemerkt, okay, personell vielleicht mal ein bisschen was tun. Und dann, ja, und da haben wir aber auch, glaube ich, also wir gehen jetzt am Montag in den Schnee. Und ich glaube, da werden wir rausgehen mit einem besseren, also Kompromiss zwischen dem, was wir auf unserer Plattform machen, weshalb wir 4000 Hertz auch gemacht haben und gegründet haben irgendwie, und dem, was wir als Auftrag im besten Fall nebenher machen. Aber ja,
das
diskutieren wir dann noch eher.
Das diskutieren wir noch, genau. Also hier, ein Kollege im Büro hat es letztens ganz treffend gesagt und hat gesagt, wir sollten aufpassen, dass wir bei 4000 Hertz nicht unsere Strahlkraft verlieren. Und damit, ich finde, das hat er ganz gut getroffen. Ja, aber genau, es schmeichelt nämlich einerseits und gleichzeitig ist es eine Ermahnung. Und ich finde, das stimmt schon irgendwie. Also klar, da sollten wir jetzt dieses Jahr drauf achten.
Ja, ja, ohne in Panik zu verfallen. Ja. Weil, also irgendwie, wenn man
Aber ich meine, das ist ja bei uns allen so, da haben wir jetzt schon so oft in den letzten Tagen auch drüber gesprochen, dass wir auch alle irgendwie Bock haben, ne, was Neues zu machen. Und ich meine, es geht uns allen so, wir haben so Dokumente, wo wir Ideen festhalten und so Konzepte irgendwie aufschreiben, die wir dann immer zwischendurch mal diskutieren und wollen wir das nicht machen und so. Und da ist es jetzt, glaube ich, einfach mal an der Zeit zu entscheiden. Hier, wir haben hier so viele tolle Ideen, lass uns die jetzt mal auch wirklich machen und wir nehmen uns da jetzt die Zeit für. Und da haben wir halt alle total Lust
und drauf. Und vor allen Dingen auch ein bisschen ins Risiko gehen, ne? Das hängt da ja auch mit dran. Das werden wir tun.
No risk, no fun.
Risky.
No pain, no gain. Kann man noch schöne, noch tolle so?
Schalt gleich noch eine Büttelrede.
Okay, bevor das losgeht, schalten wir uns hier raus und
wir
schauen.
Wir müssen doch noch was empfehlen, oder
wie? Ja. Ich wollte jetzt aber erstmal nochmal Sarah zu Wort kommen lassen, weil die fehlte nämlich in der letzten Folge, aber in der, oder? Ja, genau.
Ja.
Aber
naja, sie hat kurz ihr Highlight präsentiert.
Doch, stimmt, sie hat ein kurzes Highlight. Diesmal ist sie etwas länger wieder zu hören. Und zwar, wir haben jetzt gerade auf 2019 geguckt. Sie schaut auf 1929.
Schöne Moderation.
Danke. Und zwar, genau, ich hatte letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen über den Podcast 1929 und ihn empfohlen. Und Sarah hat unabhängig davon auch eine Kritik angefertigt zum Podcast 1929 vom RBB. Und ich weiß gar nicht, ob sie ihn auch so gut findet wie ich. Hören wir mal rein.
Es gab ja diese Serie Babylon Berlin, die ich leider noch nicht gesehen habe. Aber als ich Leuten dann von dem Podcast 1929, das Jahr Babylon, erzählt habe, haben die gefragt, ob das nicht genau das Gleiche ist. Das kann ich leider nicht beantworten, wie sehr diese beiden Sachen sich ähneln, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass die Produzierenden vom Podcast sich gedacht haben, dass das Thema anscheinend ganz gut ankommt. 1929 ist eine sechsteilige Podcast-Serie vom RBB, produziert von Volker Heise, den einige unter anderem vielleicht von der Doku 24 Stunden Berlin kennen. Im Zentrum jeder Folge steht ein Kriminalfall, um den herum Heise eine Geschichte aufbaut und je einen bestimmten Aspekt des Lebens in dem Jahr thematisiert. In der ersten Folge, Die kalte Stadt, geht es beispielsweise um Astrid Mauser, die tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde.
Zum Lokalteil. Bleibe an einer kurzen Nachricht hängen, 4 Zeilen, mehr nicht. Rätselhafter Todesfall in der Schweter Straße, Prenzlauer Berg. Die Tote heißt Astrid M., sei 26 Jahre alt gewesen, die Schwester habe sie tot aufgefunden. Tage später begegne ich ihr wieder, im Landesarchiv in der Kartei für Mordsachen. Indexnummer der
Akte. Um den Mordfall zu erzählen, hören wir Zeitungsausschnitte und Dokumente aus Archiven. Er bildet allerdings nur den roten Faden der Geschichte. Und drumherum gibt es viele Informationen über das Berlin von damals, aber auch um das Berlin von heute. Das finde ich auch eins der Dinge, die am besten gelungen sind in diesem Projekt. Es wird nämlich nicht nur aus dem Jahr 1929 erzählt, sondern Volker Heise zieht, wie ich finde, sehr gut gelungene Verbindungen zu heute. Beispielsweise in der zweiten Folge Die Baracken. Erst wird von dem Leichenschauhaus in der Hannoverschen Straße 1929 berichtet und dann nehmen wir mit dem Autoren an einer Leichenobduktion in Moabit teil, bei der wirklich nichts verschönt wird und ich ganz schön schlucken musste, als man zu hören bekommt, wie der Leiche der Brustkorb aufgeschnitten wird. Aber das erspare ich euch an dieser Stelle.
Der Ablauf einer Sektion sieht so aus, dass wir jetzt erstmal eine äußere Leichenschau durchführen werden und ich werde mir den Leichnam von Kopf bis Fuß anschauen, werde sämtliche Befunde diktieren. Und im Anschluss werden wir dann die eigentliche Sektion vornehmen, also die innere Leichenbesichtigung. Dafür werden gemäß Strafprozessordnung Kopf, Brust, Bauch eröffnet, sämtliche Organe werden entnommen, sämtliche Organe werden dann separat untersucht. Wir werden die Sektion zu zweit durchführen. Frau Hoffmann wird die Organentnahme durchführen. Ich werde dann die einzelnen Organe auf dem Beistelltisch da vorne präparieren, also untersuchen.
Auch sehr schön finde ich die Musik. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Lieder alle Originale sind, die ich einfach nicht kenne, oder ob jemand noch speziell für den Podcast neue Musik im alten Stil geschrieben und komponiert hat. Aber sie passt wirklich perfekt in jede Folge und malt das Ganze irgendwie noch mehr aus.
Madame, ich lieb Sie seit vielen Wochen. Wir haben manchmal auch davon gesprochen. Was nützt dies alles? Mein Pech dabei ist, dass auch Ihr Herzchen leider nicht mehr frei.
Eigentlich bin ich ja auch kein großer Fan von Sprecherinnen im Radio. Die haben, finde ich, oft so einen bestimmten Duktus drauf, der sich sehr ähnelt. Aber in diesem Podcast stört mich das überhaupt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die Sprecherinnen sehr gut sind oder daran, dass ich mich einfach gut darauf einlassen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt es sehr schön und irgendwie zeitgemäß, sowohl für damals als auch für heute. Es klingt nicht so gestellt. Zudem gibt es spannende Interviews mit Historikerinnen und Expertinnen, die noch eine weitere Ebene in diese Erzählstruktur bringen. Einen extra Bonus hat die Serie für Menschen, die in Berlin wohnen oder es zumindest kennen. Beispielsweise fahre ich häufig die Hermannstraße lang und dann ist es total spannend, sich vorzustellen, was da vor nicht mal 100 Jahren alles passiert ist und wie anders alles war.
Wütende Arbeiter errichten in Neukölln und Wedding Barrikaden. Zörgiebel verschärft die Maßnahmen.
Die erste Bereitschaft Linden rückt aus zur Säuberungsaktion nach Neukölln. Sie erhielt den Auftrag, die Hermannstraße rücksichtslos zu räumen.
Die Mannschaften sprangen ab. Schon krachten die ersten Schüsse.
Der vor der Bereitschaft fahrende Panzerwagen eröffnete das Feuer.
Alles rannte und flüchtete. Keine Warnung ging voraus.
Auf ihrem Balkon tot aufgefunden wurde die 61-jährige Elise Scheibe, Hermannstraße 40.
Man kann also schon irgendwo hören, dass es eine Radioproduktion im Podcast-Format ist, aber das stört nicht weiter. Sie ist wirklich schön erzählt, spannend und man lernt nebenbei noch was über die Geschichte Berlins.
1929 von Sarah
Ruschiari.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, fehlen noch die Picks.
Ja.
Die Picks.
Wer will anfangen? An?
Ich habe keinen diesmal. Ich war letztes Mal so lang dran mit meinem Pick.
Ja, dann mache ich mal schnell. Ja, ich sitze schon sozusagen bereit. Also ein Pick ist ja immer bei uns ein bisschen ambivalent, nicht wie bei unserem Vorbild Bits und so, die man an der Stelle immer mal wieder erwähnen sollte. Es ist so, ich hab was in der Glotze gesehen, ne? So. Und heutzutage ist das ja Netflix und ich meine, das ist jetzt irgendwie auch nicht mehr neu, das haben wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Es gab ja diese einzelne Folge Black Mirror mit dem Titel Bandersnatch, die rausgekommen ist, die ja dann so interaktiv war, ne? Also das habe ich erstmal auch gar nicht gerafft. Ich habe überall so ein bisschen gelesen, ja hier Bandersnatch, wo kann man das gucken? Ich habe gedacht, wo kann man das gucken? Black Mirror kannst du überall gucken. So. Also zumindest auf Netflix. So, und dann habe ich so gemerkt, okay, dann bin ich so nach Hause, gucke ich mir mal die einzelne neue Folge Black Mirror an, mache mein Apple TV an und so, ja, nada, geht nicht. Mhm. Ich so, wie, was geht nicht, was nicht? Und dann kommt dann so, und das fand ich aber ehrlich sogar ganz cool, also auf dem Apple TV kam dann so ein 5-Minuten-Stück oder 2 Minuten oder 3 Minuten, irgendwie sowas, wo dann so zusammengeschnitten wurde aus den alten Folgen, so wie sowas nach dem Motto, so ja, das geht hier nicht. Das, also so Ausschnitte, die das so erklärt haben, dass du das woanders gucken musst, wo auf einem anderen Device, was dazu in der Lage ist. Und dann habe ich so gedacht, ach so, das ist irgendwie so interaktiv und so. Und ich dachte, ja scheiße, wie gucke ich denn das jetzt? Sitze ich mit meinem ganzen noblen Apple-Style-Zeug da und kann das gar nicht gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt mein iPhone und mache Airplay auf den Fernseher. Aber auf dem iPhone geht's nämlich, ja. Dann habe ich das gemacht und nach der ersten Entscheidung, also das ist ja so, dann, um das mal zu erklären, das ist ein interaktiver Film, kann man sagen. Ne? Also es gibt, du kannst die Entscheidung des Protagonisten an bestimmten Schlüsselstellen treffen, sozusagen. Ja, genau. Also du sagst halt ja oder nein oder mach mal die oder die Musik an oder halt so ein bisschen relevantere Entscheidung. Und dann ist es auch ganz elegant gelöst. Das ist ja so ein bisschen Letterbox-Format. Das heißt, der untere schwarze Balken fährt so hoch und dann kannst du dann sozusagen mit dem Interface, was zur Verfügung steht, dann ja oder nein oder irgendwie so anklicken und dann geht es nahtlos weiter, was ziemlich cool ist. Also ich finde, das ist sehr nett gemacht, weil man das Gefühl hat, da gibt es keinen Schnitt oder irgendwie sowas. Ne? Das finde ich erstmal ziemlich innovativ, technisch ist irgendwie schon beeindruckend, macht erstmal ein bisschen Spaß. Kurz gesagt, das mit dem Apple hat auch nicht funktioniert. Wie es dann funktioniert hat, war mit meinem schrottigen Smart-TV-Scheiß. Darauf ging das dann, aber bei Apple TV nicht, fand ich auch geil. Naja, und das Ding ist halt so, ich fand das erstmal es ist halt sehr aufwendig gemacht, also Black Mirror-mäßig, es hat eine 80er-Jahre-Ästhetik, geht so um so eine Programmierung von einem Computerspiel und so einem Programmierer, der irgendwie so ein bisschen Probleme bekommt. Fand ich irgendwie schon unterhaltsam, passt auch bei Black Mirror rein, war für Black Mirror halt dann auch eine aufwendige Folge. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwie finde ich es auch geil, wenn irgendwas halt dann auch einfach mal so klassisch zu Ende ist. Also wenn es einfach so eine Story-Arc hat. Also ich meine, wir wissen ja, wie so klassische, also oft einfach klassische Erzählungen ablaufen mit Höhepunkt und Katastrophe und dann ist wieder alles toll und dann nicht und Happy End und so. Und ich habe dann irgendwann so gemerkt, okay, dann habe ich so 2, 3 Entscheidungen getroffen. Dann hieß es irgendwann so, ja, da geht's jetzt nicht weiter, da stirbt dann der. Willst du jetzt nochmal an der Stelle weiter gucken und dich anders entscheiden? Und da habe ich gemeint, ja, okay, mache ich jetzt mal noch. Und das ist dann auch ganz gut gelöst. Dann gibt es so eine ganz kurze Zusammenfassung, also du musst nichts wirklich doppelt gucken. Aber so nach 2,5 Stunden saß ich dann halt auf dem Sofa und gedacht, so, ist jetzt mal gut, jetzt kann ich mal ein Ende kriegen sozusagen. Ja, also ein Ende, was mich auch irgendwie befriedigt. Und dann ist es einfach so, dass irgendwann oben immer steht, statt den Entscheidungen, ja, willst du jetzt einen Abspann sehen? So, dann denke ich mir so, ja, muss ich mir jetzt irgendwie manuell den Abspann hervorholen oder was? Also das ist, es ist so, du hast das Gefühl, du hast halt nicht alles gesehen, hast aber auch irgendwie kein befriedigendes Ende, womit du dich irgendwie auch abfinden musst, weil du kannst ja immer dann nochmal weitermachen. Mhm. Also du wirst auch nicht mit einem Ende dann allein gelassen. Also und das sind genau diese ganzen Sachen, die halt wirklich damit mit klassischer Erzählung brechen. Und ich glaube, darin liegt das Problem. Das ist spannend als Experiment und mal irgendwie unterhaltsam, aber das will man nicht dauerhaft, weil so funktioniert's nie. Ja, früher hat auch am Lagerfeuer nicht der Erzähler gefragt, willst du jetzt, dass der Hänsel da das macht oder das macht? So, ne, das geht, ey, ja, Schnauze, ich will jetzt, dass du mir das erzählst, ich will dabei einpennen, find's geil. So, und das widerspricht halt diesem Konzept irgendwie. Es ist als Experiment, finde ich's cool und als Experiment ist es vielleicht sogar für andere Medien auch interessant, so kleiner. Hm? Aber auf jeden Fall, fand ich das, man kann das schon mal machen. Aber irgendwie ließ es mich auch aufgrund des Inhalts ein bisschen unbefriedigt zurück. Aber habt ihr es denn gesehen?
Nee, noch nicht. Aber ich bin noch, also ich meine, wer so wirklich lean forward, also wirklich was machen will vom Fernseher, der schließt doch seine Xbox an und spielt
Redemption also, oder sowas, oder? Es ist nicht so anstrengend. Also ich habe auch gedacht, also ich war in dem Abend eher so im Popcorn-Zurücklehnen-Modus und es hat mich trotzdem nicht genervt. Mhm. Nur es hat mich halt irgendwann genervt, weil ich so dachte, so jetzt reicht's mir halt dann auch. Und das ist irgendwie ein unbefriedigendes Ende. Du willst ja sagen, du guckst einen Film, sagst, oh, das war ein cooler Film und jetzt gehe ich pennen. Nee, es war halt eher aber so.
Weil es auch einfach dramaturgisch keinen Schluss gibt.
Ja, und weil das dann auch inhaltlich nicht so geil war. Ich glaube, man kann daraus inhaltlich noch mehr machen und es ist ja immer die Falle, glaube ich, wobei das dann noch relativ gut gelungen ist, dass sobald jemand anfängt, sowas auszuprobieren, also experimentell, dass dann der Inhalt so ein bisschen vernachlässigt wird, weil man hat ja den Fokus auf dieser Machbarkeit, ne, dieses Formats. Und das ist halt so, das gab es ja schon mal, das ist ja genau wie mit diesen Umblätterbüchern früher so, ne, das war ja völliger Trash
das inhaltlich. Das war auch nie so richtig geil.
Nee, aber auch falls inhaltlich völliger Trash war, weil dann die Leute einfach nur versucht haben, irgendwas zu schreiben, was so funktioniert, ja. Und wenn du aber irgendwann mal es schaffen könntest, glaube ich, so richtig geilen Inhalt so zu machen, dann könnte es schon wieder ganz cool
aber
sein.
Aber du triffst ja dann, wenn der Inhalt richtig geil ist, triffst du ja als Macher des Inhalts dann eigentlich die Entscheidung für die geilen Wendungen. Also das ist ja sozusagen eigentlich dein Werk.
Genau,
dann, ne?
Genau.
Und du triffst dann.
Und du hast doch irgendwie eigentlich keine Grundlage. Ne? Ich saß dann manchmal so da und dachte so, entscheide ich jetzt so, dass es für den Protagonist im besten Fall gut ausgeht oder nicht? Und was ich interessant fand, wenn du mich das vorher gefragt hättest, hätte ich vermutet, dass ich möglichst destruktiv entscheide, einfach um Action zu kriegen. Ich habe aber so intuitiv immer so vernünftig entschieden. Ja, und daran hat man schon gemerkt, dass man irgendwie eine Bindung zu dem Protagonisten hergestellt hat, weil ich wollte irgendwie nicht, dass der in die Scheiße reitet. Und das fand ich ganz interessant.
Aber ich finde die Anmerkung, die du gemacht hast, eigentlich ganz interessant, dass es doch eigentlich als Computerspiel vielleicht sogar viel besser hätte funktionieren
können. Ja, es ist halt, also, das ist ja auch verwandt. Ne? Das ist
ja, klar. Ja. Also, ja, vielleicht geht das ja auch in die Richtung, dass gute Geschichten, wo halt das Interaktionspotenzial in der Geschichte steckt, halt vielleicht in Zukunft dann eher als Computerspiel.
Ja, das muss man erstmal das erzählen, die Leute aus der Computerspielecke schon seit Jahren. Mhm. Und immer, wenn ich mir sowas wieder angucke, denke ich mir, mein Gott, ist das naiv. Also, das ist jetzt werden mich alle hassen und sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Scheiß. Aber ich habe noch nie was gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, boah, die Story ist jetzt wirklich so cool und so erwachsen, und so ausgereift, dass ich sage, das kann konkurrieren mit einem geilen Film.
Ja, bei Red Dead Redemption gehen auch alle nur Bären sammeln und jagen, ne? Und machen
oder Ornithologen gehen da auf Vogelkunde.
Was in Second Life oder so. Entschuldigung, ich musste es sagen. Kannst du auch
schneiden. Aber ich finde es ganz interessant, weil dein Fazit so, Experiment, so hätte man irgendwie mehr draus machen können. So diese Ambivalenz, die jetzt da so durchschien, ist aber trotzdem irgendwie, kann man sich mal angucken.
Ja, ja, das kann man sich angucken, wenn man halt ein Gerät hat, was das kann.
Passt halt total gut auf meinen Pick eigentlich.
Spitzenüberleitung.
Ja, weil das in eine ähnliche Richtung geht. Also ich habe als Pick diesmal einen Podcast, der heißt Minutenweise Matrix. Und ist eigentlich genau das, was der Name schon verrät. Mhm. Und zwar, also die Idee finde ich ja so großartig. Und zwar wird da der Film Matrix, also der erste Teil dieser Trilogie, geguckt. Und zwar immer eine Minute lang. Und zwar fortlaufend. Ne? Also von Minute 1 bis, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten der Film hat. Wahrscheinlich anderthalb Stunden oder so.
Wahrscheinlich, ja.
Obwohl, der ist, glaube ich, ein bisschen länger als das. Und mindestens immer drei Leute unterhalten sich über den Inhalt einer Minute des Films.
Mhm.
Und das ist so die ganz simple Grundidee, die natürlich, wenn man den Film Matrix kennt, sehr viel Potenzial hat. Weil dieser Film, für alle, die ihn gesehen haben, wissen es natürlich, der hat halt so viele Ebenen. Nicht nur aus einer erzählerischen, filmischen Sicht und einer filmhistorischen auch, weil der super viel beeinflusst hat, sondern vor allen Dingen auch auf einer inhaltlichen Ebene, weil es da ja um so ganz viele Themen geht, wie Bewusstsein, Simulation, virtuelle Realität, Macht, überhaupt so Gesellschaftsverhältnisse mit Technologie und wie das rückwirkt und zusammenwirkt. Und also ganz viele interessante, tolle Themen, die natürlich auch heute noch sehr relevant sind. Das heißt, dieser Film bietet sehr viel Material, über was man reden kann. Und das ist so grundsätzlich, finde ich, eine ganz tolle Idee, die in dem Podcast da umgesetzt wird. Aber jetzt kommt das Aber. Aber vielleicht könnt ihr ja selber mal reinhören, vielleicht geht es euch ja auch gar nicht so. Ich finde, da wird sehr viel Potenzial verschenkt, weil es dann doch sehr beliebig wirkt, über was die drei Leute da reden. Also es sind halt auch manchmal Gäste dabei, aber so grundsätzlich, finde ich, hätte man schon von Anfang an bei diesem Podcast vielleicht konzeptionell sich ein bisschen mehr überlegen können. Zum Beispiel habe ich halt irgendwie erwartet, dass man auch Ausschnitte aus dem Film auch hört.
Mhm.
Also diese eine Minute, über die da geredet wird, dann wird halt kurz zusammengefasst am Anfang der Podcast-Folge, was so in dieser Minute des Films passiert. Aber ich will doch hören, ich will doch Ausschnitte aus dem Film dann genau dieser Minute haben. Und natürlich kommt dann wahrscheinlich, haben die sich beim Konzipieren gedacht, naja, das können wir nicht machen aus rechtlichen Gründen. Aber da hätte ich doch zumindest mal irgendwie mich medienrechtlich beraten lassen. Also aus meiner juristischen Laienperspektive würde ich jetzt mal sagen, das ist vom Zitatrecht abgedeckt, weil man ja eine ganz intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem filmischen Inhalt vollzieht. Und da ist eine Minute Ausschnitt aus einem Film, wenn man eine halbe Stunde lang intensiv darüber redet und man das wirklich in Diskurs führt und das analytisch auseinandernimmt, definitiv meiner Meinung nach juristisch gegeben, das auch zu zitieren. Also sprich, den Ausschnitt zu hören, wird nicht gemacht. So, und dann, was mich halt auch ein bisschen enttäuscht hat, aber ich meine, es ist trotzdem unterhaltsam zu hören, aber ich will halt irgendwie, habe erwartet, dass es da über das Unterhaltsame auch hinausgeht. Wenn man über Matrix redet, finde ich, hätte man mal überlegen können, ob man wirklich ein starkes inhaltliches Team zusammenstellt. Ich hätte zum Beispiel gerne einen Filmwissenschaftler. Ich hätte zum Beispiel gerne einen wirklichen, sowas wie KI-Experten, also jemand, der sich wirklich mit diesen ganzen Computer-Brain-Interfaces, mit virtueller Realität, mit Programmierung, mit Simulation, mit sowas wirklich inhaltlich auskennt.
Ja, du hättest eigentlich gerne einen ganz anderen Podcast.
Dann hätte ich auch
dann
wirklich
noch einen anderen Film.
Dann hätte ich auch noch mir gewünscht, dass es jemanden gibt, der ja eine vielleicht geisteswissenschaftliche, philosophische Komponente mitbringt, die halt wirklich auch tiefgehend diese Fragen, die in diesem Film bearbeitet werden, auch reflektiert im Gespräch. Aber ja, ich meine, das schafft der Podcast alles im Ansatz. Und man, wenn man selber ein bisschen mehr mitbringt an Background und Know-how in diesen Gebieten, dann kann man da auch irgendwie mehr hören, als da gesagt wird. Man kann quasi zwischen den Worten noch mehr rauslesen an interessanten Ideen und Reflexionen. Aber ja, also ich finde die Idee ganz großartig, minutenweise Matrix. Allerdings ist die Umsetzung doch ganz schön faul. Leider.
Für dich? Na, für mich. Okay, aber sagen wir mal, warte mal kurz. Ich glaube, also ich habe jetzt eine Vermutung, ohne es wirklich ausreichend gehört zu haben, dass du das Format ein bisschen missverstehst. Könnte das sein, dass du sagst, ey, prinzipiell finde ich das eine geile Idee, sowas irgendwie immer so zu besprechen, etappenweise, aber du hättest halt gern keinen Fan-Talk, die einfach sagen, ey, das finde ich geil und so,
naja, sondern
du
hättest gern was. Es ist nicht nur Fan-Talk, es wird auch schon reflektiert. Mhm. Also da findet schon auch eine inhaltliche Auseinandersetzung
aber statt, vielleicht auch diese philosophischen auch Fragen.
Ja. Ja, wie gesagt, das ist jetzt ja auch, ist meine Meinung.
Entschuldigen uns bei den Machern.
Ich würde es ja trotzdem picken, weil es auch unterhaltsam ist und weil ich die Idee einfach so toll finde. Und im,
also du wünschst es dir aber ein bisschen
mein Anliegen ist eigentlich, dass ganz viele Leute das hören, auch vielleicht Leute, die selber Podcast machen und diese Idee besser machen.
Oder ein bisschen anders
umsetzen. Ja. Mit mehr Potenzial rausholen, was da in diesem Format steckt.
Okay. Ich höre mir das, glaube ich, mal an, weil ich glaube, da sind auch Leute dabei, die wir kennen. Ich habe das die ganze Zeit noch nicht gehört.
Ich auch nicht. Also gerade ist es Minute 55, ist aktuell
ich bin
die letzte
ja ein bisschen,
Folge. Das heißt, man ist jetzt so ungefähr Halbzeit. Also du kannst noch einsteigen.
Ja, ich bin ja nicht so ein riesen Matrix-Fan. Ich sehe natürlich, ich habe den schon gern gesehen, fand ihn auch sehr unterhaltsam.
Also den ersten Teil fand
ich
also großartig.
Ja, nur ich fand den auch schon gut, aber ich habe jetzt, ich finde, da gibt es bessere Filme, so.
Ja, aber ist schon
das ist unterhaltsam. Für mich ist aber immer noch, ich finde, manchmal wird da ein bisschen, also ich hatte den Eindruck, dass das ein bisschen zu deep manchmal behandelt wird, der Film. Aber das ist
aus heutiger Sicht vielleicht aber auch, ne? So, also der sieht schon auch alt jetzt aus.
Also er war natürlich ästhetisch natürlich eine Innovation auch, ne? Das darf man, das ist heutzutage, wenn du den siehst, denkst du da nicht mehr so drüber nach, aber diese ganze Bullet-Time-Nummer, das haben sie
das erste Mal auf die Kinoleinwand gebracht. Das ist für mich, das kommt für mich
Das ist ja auch vor allem da nicht entwickelt worden, ne?
Mich erinnert der übrigens eigentlich auch an den Podcast The Worst Idea of All Time. Ne? Das ist dieser Ur-Podcast, die mal angefangen haben, einen Film immer wieder und wieder zu gucken und dann jedes Mal drüber zu sprechen, der im Übrigen sehr, sehr lustig ist. Also ich picke jetzt doch nochmal kurz was. Ja. The Worst Idea of All Time, die erste Staffel. Zwei australische Comedians, die immer wieder so einen Adam Sandler-Film gucken und zwar noch nicht mal den ersten Teil, sondern den zweiten Teil, den ersten Teil gar nicht kennen und den völlig fertig irgendwann sind und ich glaube irgendwie 40 Folgen gemacht haben und den jedes Mal geguckt haben vorher. Das ist sehr lustig. Das ist so ein bisschen, glaube ich,
Titel auch einfach sehr gut. Ja.
Achso, da fällt mir auch noch ein, wer so.
Und in der zweiten Staffel, Entschuldigung, haben sie übrigens Sex and the City 2 geguckt.
Also wer Filmanalysen mit einem bisschen mehr niveauvoller.
Der sollte die Mikrodilettanten hören.
Mit einer niveauvoller Reflexion, auch inhaltlicher Art möchte oder thematischer Art, ist, kann ich noch Brainflix Podcast empfehlen. Das ist auch quasi so Leute, die einerseits so Cineasten sind, aber die, leider fällt mir jetzt ihr Name nicht ein. Eine Hostin ist ausgebildete oder studierte und auch praktizierende, glaube ich, Psychologin an der Uni angedockt und die hat halt eben so eine ganz wissenschaftlich interessante Analyse von so Themen, die in Filmen verhandelt werden. Also Brainflix kann ich auch noch als kurzen Pick empfehlen im Filmbereich.
So, ihr Lieben, ich denke, das war's für heute.
Ich glaube auch.
Wir sagen Dankeschön. Dreh mal
bitte den Bass noch ein bisschen auf. Ja, tschüss dann.
Tschüss. Jetzt. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Eine Produktion von 4000 Hertz.